Voll cool. Simon, ich bin begeistert, wenn du das eingeleitet hast, wie mir heute, um was es geht, um Josef. Und du das gesagt hast, von wenn es Josef, die Geschichte, wenn man die anguckt, dann finden wir sowohl vor der Geburt von Josef, als auch nach der Geburt von Josef da noch Sachen. Das hat mich richtig, fand ich richtig cool, richtig gut. Passt so in einen Fluss. Auch die Lieder, wenn man singen und wenn man den Predigtext im Kopf hat, wenn man ein bisschen im Kopf hat, was man sagen will, man denkt, genau, das trifft so, jeder Schlag sitzt. Jedes, was man singt, die Zeile, das ist genau das, was unterstreicht. Manchmal sage ich das an der Stelle, jetzt könnte man eigentlich Schluss machen, weil man alles gehört. Und jetzt unterstreiche ich einfach nochmal das, was wir schon innerlich gesungen haben. Genau, wir gucken uns die Geschichte vom Josef an. Und ich möchte beten zu Beginn, weil ich wünsche mir für uns heute, dass wir nicht die Josef-Geschichte als so, das ist eine Kindergeschichte und die haben wir in der Kinderbibel hauptsächlich, dass wir die so abtun, sondern dass wir das zu unserer Geschichte machen. Ein Teil, dass wir uns da drin sehen. Und das möchte ich einfach beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben und ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern können und dass wir lesen können von Menschen aus der Bibel, von Josef, wie du da geführt hast, wie du da in seinem Leben gewirkt hast. Und ich bete um den Morgen heute, dass du unsere Herzen nicht verstocken lässt, sondern dass wir unsere Herzen aufmachen können. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns empfangsbereit machst, dass Gott sprechen kann, dass Jesus Raum in unserem Herzen einnimmt. Lehr du uns durch die Geschichte und ich bete, dass die Frage, die Geschichte aufwerfe, heute uns bewege. Amen. Zu die Geschichte von Josef. Wir werden heute relativ viel lesen, einfach von der Josef-Geschichte in 1. Mose 37 geht's los. Und die Geschichte hat aber noch vor 1. Mose beginnt, also vor 1. Mose 37 beginnt die. Im Prinzip fangen wir an mit Erschaffung der Welt. Da ging's los, Sündefall. Und dann kommt Abraham ins Spiel, wo Gott sagt, ich möchte durch dich die Menschen segnen. Ich möchte die Völker, ich möchte die Menschen hier auf der Welt durch dich segnen. Und der Segenstrom geht los bei Abraham, durch Isaac, Jakob und dann jetzt Josef, so in dieser, wie sie nacheinander kommen in ihre Generationen. Und das ist so ein bisschen der große Kontext, wo wir uns angucken. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gern lesen. Ansonsten haben wir es auch vorne oder auch im Livestream als Untertitel und du kannst gern mitlesen. Wir werden heute tatsächlich einiges lesen und einfach von Anfang an da reinstarten. Ich lese aus 1. Mose 37. Jakob, also das ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Jakob, wir kommen dorthin. Erschaffung der Welt, Sündenfall, Abraham, Isaak, Jakob, Israel, wie er auch umgenannt wurde. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaak als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, jetzt geht's um Josef. So geht seine Geschichte weiter. Die hört nicht auf bei Jakob, die geht jetzt richtig los. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Da bin ich das erste Mal kurz hellhörig worden, weil ich dachte, stimmt, also normalerweise denke mir, und ist ja auch gut, dass es Lebensmodelle gibt, wo es relativ viel Klarheit gibt. Also es gibt einen Mann und eine Frau und gibt es Kinder dazu. Das ist für die Kinder, das ist für Mann, für Frau, es gibt Sicherheit, das ist relativ safe. Aber hier bei Jakob war es irgendwie nicht so einfach. Also da haben wir erstmal Jakob, seine Frau Lea, Rahel, Nebenfrau oder die Mägde davon, Bilha und Silpa. Und also haben wir ein Mann, vier Frauen. Und daraus entstehen 12 Söhne. Ist schon mal also hochkomplex, was die ganze Familienstruktur angeht. Und es wird auch hochkomplex in der ganzen Geschichte. Also ich glaube, wenn die Bibel sowas nennt, wir können ja immer sagen, alles, was die Bibel sagt, ist gut. Aber ich glaube, wenn die Bibel sowas nennt, dann sagt sie das nicht in Form von, jawohl, so sollst du das auch machen. Sondern sie kritisiert es ein Stück weit. Sie sagt, also das, was, oder das kommt in der Geschichte jetzt gleich raus, wo man lesen werde, so das Lebensentwurf von Jakob, der war nicht unbedingt der förderlichste für seine Familie. Und allgemein, wenn man sich das anguckt, also ihr könnt das ruhig mal lesen, was da vorkommt, vor der Josef-Geschichte, wenn man anguckt, im Jakob sei Leben, im Isaak sei Leben, im Abraham sei Leben, das waren ja alles, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Gauner, Betrüger, Lügner. Also das waren alles Leute, wo mir heute sagen würde, also du kannst ja so lesen, kannst sagen, also was warnt ihr für Leute, was geht eigentlich bei euch ab, seid ihr eigentlich noch ganz, habt ihr noch alle Tasse im Schrank sozusagen? Oder du kannst mit dem Stil lesen zu sagen, hey guck mal, wenn Gott die gebraucht, wenn Gott einen Abraham, einen Isaac und einen Jakob gebraucht, dann gibt's auch Hoffnung für mich. Also dann gebraucht, kann er mich auch irgendwie gebrauchen. Dann bin ich auch nicht irgendwie nur, also wenn er solche Leute nutzt, dann gibt's mir Hoffnung. Dann bin ich auch nicht ich, der manchmal auch ein Lügner und ein Betrüger ist, bist. So, jetzt war es viel vorgeplänkeln, jetzt gehen wir zu Josef. Jakobs Sohn Josef, da habe ich gleich gelesen, war 17 Jahre alt. Und er war mit seinen Halbbrüdern viel auf der, hat die Ziegeherde geweidet. Und er war von seinem Papa der Lieblingssohn. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Ein Charakter vom Josef, Charaktereigenschaft war, wenn man das so sagen will, eigentlich eine Petze, eigentlich so eine richtige Drahtstante. Guck mal, was meine Brüder wieder gemacht haben und wie die umgegangen sind miteinander und die schlägern sich. Bei uns daheim kommt immer wieder Heuls auf und heißt, der andere hat mich geärgert. Das ist immer, einer ärgert immer. Es ist eine richtige Petze. Ist eigentlich ein Charakter, wo man sagen würde, nee, also Josef, auch nicht so, kommst deine Vorfahren ziemlich nein. Es geht um dich, das lesen wir jetzt gleich. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonderes vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm teilen. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld. Josef spricht und sagt, erzählte seinen Brüdern, also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugen sich tief vor meiner Garbe. Was du willst, also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassen ihn noch mehr, weil er das geträumt hatte und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Ich glaube, ich habe Bilder bei von so einer Garbe, weil die meisten von uns sind keine Landwirte, wir kennen das gar nicht mehr so richtig. Ich finde, das sieht eigentlich, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und wenn er dann sagt, ah, ich bin jetzt der Mittelpunkt von allem und ihr werdet euch vor mir verbeugen, so richtig edler Charakter ist das eigentlich nicht, oder? Das ist so eine Drahtstante, ein Selbstsüchtigster, so, es geht um mich, so ein bisschen Narzisst, kann man sagen. Nur du willst der Käse sein, du bist so der Mittelpunkt der Erde, oder wie, was geht bei dir eigentlich ab? Also der ist jemand, also irgendwie kann man es verstehen, dass die Brüder so nicht gut auf ihn zu sprechen waren, dass sie ihn gehasst haben. Irgendwie kann ich es nachvollziehen. Vor allem, wenn er sowas träumt, muss er seine Brüder das so erzählen. Ich stelle mal ein Fragezeichen dahinter, muss er so machen. Ich lese weiter. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesem erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu. Ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugen, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? Schimpfte der. Bittest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, vor allem, wenn wir, gerade vorhin haben wir viel von Altes Testament gesprochen. Manchmal würde ich lieber sagen, das ist der erste Teil der Bibel. Alt hört sich immer an, das hat für mich keine Gültigkeit mehr. Aber ich finde es so, eigentlich so schön, weil es viele Geschichten gibt, die so ein bisschen die Anfrage an unser Leben stellen, zu sagen, was denkst du über Gott? Was denkst du über dich? Was denkst du über deine Welt um dich herum, über deine Mitmenschen, über deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen? Wie denkst du darüber? Und in der Regel, ich gehe die Bibel ja auch nicht her, oder das der erste Teil der Bibel und sagt, so, lieber Bibelleser, so, jetzt erkläre ich dir in 3 Schritte, was ist mein Prinzip, und dann haue ich das raus, sondern wir sind ja im jüdischen Denker, da geht es viel um Geschichte, und deshalb ist es auch so cool, deshalb lese ich euch da auch viel von der Geschichte, dass wir das in der, irgendwie so eine Gänze irgendwie auch verstehen, oder so, wie in Gänze auch sehen. Die Brüder, die hassen ihn, Jakob versteht Josef nicht. Und bisher muss man sich angucken, also alles, was wir gelesen haben, die ganze Josef-Geschichte, also Gott war bisher noch nicht richtig, also war nicht genannt. Um Gott ging es bisher noch nicht. Aber wir lesen weiter. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Und dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef, er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Und dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du? Fragte der. Meine Brüder mit ihren Herden. Hast du sie vielleicht gesehen? Entgegnete Josef. Ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Wenn man die Gesamtgeschichte anguckt, dann sind die paar Verse eigentlich völlig unausschlaggebend. Die könnte man, wenn die weggelassen worden wären, wenn der Autor gesagt hätte, sich dafür entschieden hätte, ich beschreibe das nicht. Also die Geschichte wird man wahrscheinlich trotzdem kapieren. Finde ich auch interessant, dass immer wieder auch Sachen drin sind, die gar nicht 100% in die Geschichte reinwirken. Das ist ein gutes Storytelling. Ich kann mir das vorstellen, wie das war. Jakob schickte Josef, er geht da rum, er spricht noch mit jemandem, nicht so richtig bedeutend, aber es ist für das Storytelling ist gut. Genau, und seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt er, der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Und dann werden wir sehen, was aus dem Träumer wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergieß kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Hochinteressant, gell? Wer ist der Ruben in der Geschwisterfolge? Ist er der Älteste, Nummer eins. Die Älteste, die Verantwortungsbewusste, die wo sich noch um ihre Eltern kümmern. Die klassische Erzählung, die klassische, was man so kennt aus der Familie, aus der Geschwisterfolge, kommt hier voll zum Trage. Er hat das Rollenbild voll erfüllt. Dieser Ruben. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Und dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Und da, wenn man die gesamtjüdische Geschichte kennt, da klingeln erstmal so Alarmglocken, wo man sagt, Ägypten ist so entscheidend für das ganze jüdische, die ganze jüdische Erzählweise. Das erste Mal, wo Ägypten hier genannt wird, und nachher ist das Volk Israel in Ägypten, wird unterdrückt, und der ganze Auszug, der ganze Exodus ist nachher die Geschichte, die die Juden heute noch erzählen. Die viele Feste, die sie heute feiern, gehen noch auf diesen Exodus drauf zurück. Also ich finde es hochinteressant, dass das hier dann quasi reinkommt. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Und dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ist eine richtig, finde ich, eine richtig gut erzählte Geschichte. Ich finde, ist richtig, also eigentlich ist es spannend, oder? Wenn du es jetzt erste Mal die Geschichte liest, wenn du so das erste Mal denn das durchliest, dann denkst du, ja, eigentlich kribbelt so ein bisschen, gell? Wie geht's jetzt weiter? Was passiert mit diesem Josef? Und wenn wir gerade vor allem im ersten Teil der Bibel, wenn wir das Alte Testament, die Geschichte lesen, dann ist das ja meistens nicht so ganz eindeutig, nicht so ganz klar und heißt genau, das ist der Punkt. Also nicht so wie ihr Kinderbuch. Ich habe gestern ein Kinderbuch gelesen, da haben ein paar Tiere miteinander gestritten, wer jetzt eigentlich in das spielen darf. Und dann am Ende des Lieds war es dann so, dass ein paar Kinder gespielt haben und die anderen haben sich noch gestritten. Da die Aussage, finde ich, die hat der Autor am Anfang wahrscheinlich im Kopf gehabt, dann hat er Geschichte drum gebaut und so war es dann. Und ich im Alten Testament, erster Teil der Bibel, da ist ja Geschichte in Geschichte in Geschichte verknüpft. Da haben wir immer einen Bezug auf Jesus, haben wir immer die jüdische Geschichte, die da durchgeht. Also wir haben eigentlich immer verschiedene Ebenen und interessant ist, so ein bisschen zu gucken, welche Ebene schwingen eigentlich damit. Und ich glaube, eine der Grundebene, die in der Josef-Geschichte mitschwingen, ist das, dass Gott zu Abraham gesagt hat, ich werde die Menschen ich werde dich segnen und ich werde durch dich die Menschen an meinem Segen teilhaben lassen. Das ist die Grund-Base-Story, die eigentlich da durchgeht. über die ganze Familie. Abraham, Isaak, Jakob und seine Brüder. Das ist die Baseline. Aber auf der anderen Seite muss man ja schon auch gucken, gell? Bisher war Gott noch gar nicht genannt in der ganzen Josef-Geschichte. Bisher hat er noch keine Rolle gespielt, scheinbar. Und dann kann man schon fragen, wenn es nicht berichtet wird, Gott ist leise, ist er dann abwesend? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Dann kann man genauso fragen, ist er, hat er die Fäden in der Hand? Ist er noch in Kontrolle? Wahrscheinlich schon. Ja, das ist schon noch Gott. Und manche von euch kennen die Geschichte ganz gut und kennen auch, wie es weitergeht. Wir wollen weiterlesen in Kapitel 39. Kapitel 39, da wird es aufgegriffen, da ist er jetzt wirklich in Ägypten, und da heißt, die Ismailiter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden. Ich stelle mir das so vor, ein 17-jähriger junger Mann, eher, sage ich mal, ein bisschen vielleicht verwöhnt, weil sein Vater hat ihn im hohen Alter gekriegt, er war der, wo nicht mit zu seinen Brüdern auf dem Feld war, sondern sie besucht hat, war vielleicht eher häuslich. Dieser junge Mann kommt in ein fremdes Land, fremde Gerüche, fremde Sprache. Weiß nicht, wie es, könnt ihr euch da neiversetzen, wie es dem ging? Also ich glaube, dass das einfach keine schöne Zeit war. Also er ist geschlagen worden, er ist in den Brunnen geworfen worden, verkauft worden als Ware. Und dann kommt er zu einem wilden, fremden Mann, einem Militär-Oberbefehlshaber. Also in mir zieht sich da alles zusammen. So, gell? Das ist eigentlich so Worst Case. Du sagst, wenn jemand freiwillig ins Ausland geht, voll gut, go for it. Aber wenn du so in Ausland kommst und so nach Ägypten kommst, so eine fremde Kultur kommst, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich denke, krass, also das tut mir voll weh für ihn. Genau. Und er wird aber, und das lesen wir jetzt gleich weiter, er wird aber bei Potiphar, bei dem Oberbefehlshaber der königliche Leibwache, da ganz gut aufgenommen. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten, und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Das ist das, was ich meine. Das ist die Segenslinie, die da durchgeht. Von Abraham, Isaak, Jakob. Ich werde die Menschen segnen durch dich, Abraham, durch Isaak, durch Jakob, durch Josef. Es ist, ich weiß nicht, kennt ihr das? Viele Flüsse aktuell sind ja immer wieder, also die sind durch Ortschaften geflossen, und hat man gemerkt, man braucht Platz, oder es ist gefährlich, wenn das der Fluss über die Ufer tritt, und man hat Flüsse kanalisiert. Also in Ortschaften fließen die Flüsse unter durch, und nach der Ortschaft, da wird sie irgendwann wieder sichtbar. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Bild, wo ich da habe. Also so ein kanalisierter Fluss, das ist nicht sichtbar, der Segen oft, und irgendwann tritt er dann wieder ans Tageslicht. Irgendwann kommt der Fluss dann wieder raus. Und so ist bei Potiphar und bei Josef. Potiphar erkennt es und sieht, dass der Segen davon ausgeht. Und von da an segnete, deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm, Josef, zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Jetzt können wir schon fragen, also im ersten Moment hat Gott alles gut gemacht. Also ich habe noch das Bild von dem 17-Jährigen, sagen wir mal, dem, wo in einem fremden Land ist, hat es gut gemacht, dass er wieder in sein Land kommt, zu seinem Papa kommt, zu seiner Mama kommt, hat er wieder alles gut gemacht, so wie eine Ausgangssituation. Nee, oder? Hat er nicht. Er hat es nicht gut gemacht in diesem Sinn. Aber Gott ist eingeschritten. Gott begegnet Josef in dieser dunklen Zeit. Er arbeitet in seinem Leben. In der schwierigen Zeit, in der er steckt, in dem fremden Land und einem fremden Menschen, in dem, dass er in Gefangenschaft sozusagen ist oder als Leibeigener dort arbeitet, in der Zeit arbeitet Gott. Es ist so ein bisschen ein Muster, wo man da vielleicht erkennt. Ich glaube, Gott arbeitet heute auch noch oft so, in dunkle Zeiten, in schwere Zeiten. Und jetzt geht es darum, Josef sah sehr gut aus. Die Bibel redet ja normalerweise nicht so oft darüber, wie Menschen ausgesehen haben. Gibt es nicht ganz so viele Stellen. Es sei denn, es ist wichtig für die Geschichte. Und hier ist, glaube ich, wichtig. Darum hatte auch Potiphas Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen, eigentlich müsste ich jetzt ja sagen, gegen Potiphar. Wie kann ich, er hat sich immer bezogen auf Potiphar. Er hat mir alle Macht gegeben, Potiphar hier. Wie kann ich gegen Potiphar sündigen? Er sagt aber hier, wir lesen es, wie kann ich gegen Gott sündigen? Irgendwas hat sich in Josef seinem Herz verändert. Von diesem, ich glaube, der alte Josef, der Träumer Josef, der 17-Jährige bei seinem Papa Josef, der hätte ja natürlich gesagt, oder der war so, ich, guck mal auf mich. Alles wird sich vor mir verbeugen. Aber der Josef hier, der deutet auf Gott hin. Ich glaube, in dieser dunklen Zeit, in diesem, wo es ihm nicht gut gegangen ist, wo er in den Brunnen geworfen wurde, wo er verkauft wurde, da hat Gott gearbeitet. So ein Wandel ist da irgendwie erkennbar. Früher hat er getratscht, früher war er sein Papa hat mir alles erzählt, was die Brüder Blödes machen, und heute irgendwie hat er richtig Charakter, oder? So ein richtig integrer Mann, wo man sagen wird, also das ist ein Vorbild. Der Autor von der Geschichte, der Autor von 1. Mose, erzählt so die Geschichte der Veränderung, die Herzensveränderung von Josef. Irgendwas ist in seinem Herzen passiert. Manchmal fragt man sich ja, will Gott das, oder war das Gottes Idee, dass die Brüder ihn damals in den Brunnen reingeworfen haben? Ich würde sagen, nein. Aber er hat es zugelassen. Arbeitet Gott mit den Umständen? Ja, er hat es. Und das ist so die Herzensreise von Josef. In seiner schlimmsten, oder eines seiner schlimmsten Episode seines Lebens, wird gleichzeitig zu einer der besten Episode seines Lebens. Zeitgleich. Ich lese weiter ab Vers 10. Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand an ihrer Hand und floh nach draußen. Potiphars Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien und da lief er schnell davon. Doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor, dieser hebräische Sklave, den du ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut schrie, anfing zu schreien, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand blieb bei mir liegen. Schau her. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn, so der Oberbefehlshaber, gell, und der Militärmann, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Gell, wir müssen schon auch wieder gucken, ist Gott in der Geschichte präsent? Ist er da? Wirkt er hier so richtig? Eigentlich hat Josef, der integere Josef, der neue Josef, hat eigentlich alles richtig gemacht. Ich sage, nein, stopp, Potiphars Frau, ich will nicht sündigen gegen Potiphar und gegen Gott. Ich will richtig mich entscheiden. Er macht an sich alles richtig. Und dann wird ihm sowas angehängt. Dann kommt sowas, so Intrige ins Spiel. Und manchmal kann ich mich, und deshalb sage ich, lass uns der Geschichte von Josef manchmal auch so ein bisschen zu unserer Geschichte machen. Wenn wir denken, wir machen das richtig, wir sind auf einem guten Weg und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, irgendwie ist Gott wie nicht da. Irgendwie hat Gott uns verlassen. Ich höre ihn gerade nicht. Wo ist er? Ich bete, oder man sagt so, es geht halt nur bis zur Decke. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei Gott ankommt. Bin ich zu unbedeutend? Sieht mich Gott überhaupt? Schert er sich um mich? Wenn Gott nicht präsent ist hier, wenn Gott nicht genannt wird, ist so ein bisschen, hat Gott die Kontrolle verloren, hat er noch die Fäden in der Hand? Ist Und das ist die Frage, ist Gott für Josefs Misere verantwortlich? Sage, nein. Aber hat er es zugelassen, genauso wie damals bei seinen Brüdern? Ja. Und er nutzt es. Er bettet den Tiefpunkt, das ins Gefängnis werfen, in die Lebensstory von Josef mit ein. Er nutzt es und als seine Story. Wenn Gott so im Hintergrund arbeitet, wie hier, dann ist das Leben ja nicht so einfach und eindeutig. So, manchmal ist unser Leben ja auch geprägt von Schwierigkeiten. Vielleicht ist es manchmal, weil wir mehrfach falsche Entscheidungen treffen und dann sind wir an einem Punkt, wo wir uns einmal aufwachen und merken, oh, bin ich jetzt reingelandet? Und es dann schwierig wird. Und manchmal sind wir aber auch, sag mal, getroffen durch die Härte des Lebens. Sind wir getroffen von Tragik. Sind wir getroffen von, wo wir uns aufwachen und sagen, wo ist jetzt Gott eigentlich? Wo ist er? Hat er es eigentlich noch im Griff? Aber ich will es ausrufen und will das wirklich bewusst sagen, will es euch zusprechen. Wenn uns das Leben in aller Härte trifft, dann ist es nicht so, dass Gott schläft. Gott ist da. Gott ist präsent. Er sieht dich. Er sieht deine Situation. Er sieht Josefs Situation, wie er ins Gefängnis gekommen ist. Es ist nicht ein, ich habe einen Fehler gemacht und Gott bestraft. Ist Josef schuld dran? Ist Gott schuld dran? Nein. Josef hat alles richtig gemacht. Aber er sieht dich. Und so kommt Josef ins Gefängnis. Und Josef geht bewegt weiter. Ich erzähle es jetzt kurz und wir springen jetzt danach gleich in Kapitel 50 ans Ende von Josefs Leben. Weil er kommt ja dann ins Gefängnis, findet er Freunde, Gott nutzt auch wieder die Gefängniszeit und dadurch, dass er Träume deuten kann, ein Träumer war und dafür ein Gespür hat, kommt er irgendwann an den Hof von Pharao. Kann Pharaos Traum deuten und rettet dadurch tausende, viele Menschenleben, weil er da sich eingebracht hat und weil er da beauftragt wurde und durch seinen Traum einfach da die richtige Entscheidung getroffen hat, wo Gott ihm das gezeigt hat. Und er holt dann irgendwann, kommen seine Brüder, er zeigt er sich mal mehr, also am Anfang nicht, und nachher zeigt er sich und seine Brüder tingeln dann vor und zurück zwischen Kanaan und Ägypten, bis schließlich ganz am Ende auch Jakob und sein ganzes Hab und Gut, Sack und Pack, irgendwann nach Ägypten reise und dort dann sesshaft wird und Jakob im hohen Alter dann dort stirbt. Ich glaube, wenn wir die Geschichte von Josef, die allermeisten von uns kennen die. Und die Geschichte von Josef, wir kennen die auch in der Gänze. Wir kennen den Anfang, kennen die Tiefe seines Lebens, kennen dann wieder die Ups, kennen auch wieder die Tiefe seines Lebens im Gefängnis. Und wir kennen auch das Ende der Geschichte. Aber wir in unserem Leben, wenn wir mitten drinnen stecken, dann kennen wir das Ende nicht. Wir kennen nicht das nächste Kapitel. Wir wissen nicht, wie geht's jetzt hier weiter. Wenn ich jetzt hier mitten drin sitze, in der Kacke, dann weiß ich nicht, wie kommt es da raus. Ich sehe manchmal das Licht am Ende des Tunnels nicht. Aber ich finde, das ist die Hoffnungsstory. Das ist das, was Hoffnung gibt, dass es Gott hier auch gut gemacht hat mit Josef. Und wir lesen jetzt das Ende. Wir lesen Kapitel 50, Abvers 15. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns, wir kennen doch denselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Das ist ein Kernvers hier. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. So am Anfang, der alte Josef, der ohne die, vor seinem Leben als junger Josef, der hätte es gefeiert, der hat es in seine Träume gehabt, sagen, meine Brüder, die werden sich vor mir verneigen, so wie es jetzt hier ist. Sie würde mich anbeten und sagen, hey, sei doch, du bist der König und wir sind deine Diener. Und der neue Josef, der sagt, hey, ich habe keine Angst. Er baut sie auf. Er sagt, ich bin immer noch euer Bruder. Ich bin nicht euer König, ihr seid nicht meine Diener, wir sind Brüder. Habt keine Angst. Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Das ist so der Kernsatz mit dem Ende der ganzen Bibelbuch. Das ist wie so das Finale, das große Feuerwerk, wo es nur noch knallt und blitzt und sagt, Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Und es ist ja die Frage, ist Gott schuld, ich habe es gerade vorhin schon gefragt, ist Gott schuld, dass Josef in den Brunnen gelandet ist? Nee, aber er hat es zugelassen. Ist Gott schuld, dass Josef in dem Gefängnis gelandet ist? Nee, aber er lässt zu. Ist genauso heute, ist Gott schuld, dass wir Corona haben? Nee, aber er lässt zu. Ich glaube, der Autor hier in 1. Mose, er lädt uns ein, so mit den Augen die Welt zu sehen, wie Gott, also das so wahrzunehmen, wie arbeitet Gott. Wenn man weiterliest, 2. Mose, das ist eher so nach meinem Geschmack, also wie Gott arbeitet. Da kommt quasi ein Mose und er sagt dem Pharao, okay, lass mein Volk ziehen und wenn du das nicht machst, dann gibt's hier Mordsdonnerwetter und Gott zeigt sich in aller Kraft und in aller Macht und es ist offensichtlich und es ist klar und es ist voller Power und das ist Gott. So, manchmal denke ich, das so ist Gott. Aber nicht so leise, nicht so, man denkt, ich will es erspüren oder ich sehe es gar nicht, Gott, wie arbeitest du gerade? Ich merke es gar nicht. Meine Gebete gehen vielleicht nur bis zur Zimmerdecke. So im Stille, im Hintergrund. Das ist manchmal für mich viel schwieriger. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ist das, wenn Gott so arbeitet, und so arbeitet Gott manchmal, dann ist es viel schwieriger. Die Geschichte, 1. Mose-Geschichte, ist nicht so einfach, nicht so plakativ. So, bäm, und jetzt wissen wir es. Sie ist so leise. Und ich finde, die zeigt so gut die Zerrissenheit in unserem Alltag. Da, wo man drinsteckt, wo man einfach nicht mehr können, wo wir kaputt sind, wo man denkt, wie soll es noch am Morgen geben? Also ich habe keine Ahnung, Gott, wo bist du? Aber sie stellt Anfrage an uns und sie ermutigt uns zu sagen, guck mal, Gott hat Josef geholfen. Vertraust du diesem Gott der Bibel? So hat er Josef geholfen. Es sind so Glaubensschritte, so Vertrauensschritte, Mut diesem Gott, so dem leisen Gott, Glaube zu schenken. Gott hat es bewiesen bei Josef. Er war mit dabei. Er geht mit Josef durch die Täler durch. Er hat es bewiesen mit Jesus, dass er uns nicht vergessen hat. Der Segenstrom Abraham, Isaak, Jakob, Josef, das ganze Volk Israel, bis Jesus, bis heute. Er ist nicht unterbrochen. Wir sind gesegnet von Gott. Glaube ich das auch in der Situation, wo ich in der Patsche sitze? Glaubst du, dass er dich sieht und dass er dich führt, so wie Josef? Dass er Bestimmung für dich hat? Dass du ihm wichtig bist, dass er dich nicht vergessen hat? In deine tiefe Täler, in deiner Patsche, in deinem Leben. Ich glaube, wenn man das bildlich sagen darf, ich glaube, manche von uns sitzen stellenweise oder vielleicht gerade heute mit Josef im Gefängnis. Sage ich, ja genau, da sitze ich. So geht's mir. Einfach. Oder unsere Freunde sitzen im Gefängnis mit Josef. Und sag, wie kann Gott sowas zulassen? Was geht eigentlich ab? Wo ist da der starke Gott? Wo ist da der seine Macht beweist? Und das ist das, was so, ich finde, das nicht so einfach erklärt ist, was nicht so easy ist, einfach mal so. 3-Punkte-Predigt, bam, 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 so verstehst du Gott und so läuft das Leben, simplify your life, so ist das nicht. Ne? Damit kämpfen wir. Aber ich glaube, die Frage ist, können wir Gott der Bibel trauen? Traust du dem Gott der Bibel mit deiner Geschichte und dass er es zum Guten nutzt, deine Situation, so wie es Josef sagt. Er hat Gutes daraus entstehen lassen. Und ich weiß es nicht, was die Geschichte, was der erste Mose, was Josef mit ihr macht. Ich glaube, es ist gut, wenn man das genauso wie die Geschichte nicht einfach erklärt ist, gibt es, glaube ich, für dich auch nicht die einfache Antwort, zu sagen, ja, ist halt so. Sondern es ist gut, wenn du das Beten reflektierst, mit Gott besprichst, mit jemand besprichst. So wie in dem Zeugnis, und ich habe noch was mitgebracht, ein Video, so wie in dem Zeugnis, was wir jetzt angucken werden, wo wir sehen, dass Gott auch durch Situationen, die extrem unschön sind und die, man sagen würde, das ist Schicksalsschläge, wo Gott dadurch arbeitet. Gucken wir uns gemeinsam an.
Als ich morgens in die Schule fuhr mit dem Bus, dann habe ich mir vorgestellt, wie das ist, Mutter zu sein, Kinder ins Leben zu führen, einen Ehemann zu haben. Das war für mich ein ganz großer Traum. Das habe ich erlebt. Ich habe das Geschenk bekommen von Gott. Ich war 14 Jahre alt, als ich die Liebe meines Lebens getroffen habe. Ich verliebte mich in einen jungen Mann. Und er war der Erste gewesen, der mir gesagt hat, ich liebe dich. Und ich denke, für eine junge Frau ist das ein ganz besonderer Augenblick, wenn das ein Mann das erste Mal zu einer Frau sagt. Wir erlebten damals eine ganz verrückte Jugendzeit mit vielen Auf und Abs. Und ich merkte, wir haben irgendwie eine besondere innere Verbindung. Als DDR-Kinder spürten wir, dass wir mehr wollten als das, was das System uns geboten hat. Und wir wollten aus diesem Staat raus in den Westen. Mein Mann, der hat damals 89 gesagt, die Grenzen sind offen. Lass es uns jetzt versuchen. Ich gehe rüber, versuche etwas Neues aufzubauen. Wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, hole ich dich nach. Ich weiß noch, wie wir am Bahnhof standen. Er hatte seinen Rucksack gepackt, wie wir uns verabschiedeten. Wir wussten nicht, für wie lange, aber wir wussten, wir wollen uns wiedersehen, wir halten zusammen und überstehen diese Zeit. In dieser Zeit habe ich viele Briefe geschrieben an ihn und er an mich. Und jeder hat beschrieben, was er in dieser Zeit wahrgenommen und erlebt hat. Dann endlich kam 89, der Mauerfall. Und ich weiß noch, wie es war. Ich fuhr nach West-Berlin. Und endlich konnten wir uns wiedersehen. Es war unbeschreiblich. Nicht nur, dass das politische System zu Ende war und in eine Mauer fiel, sondern wir konnten jetzt anfangen, unsere Beziehung wieder zu leben. So haben wir 12 Jahre zusammen in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft gelebt. Und nach 12 Jahren bekam ich dann den Heiratsantrag von meinem Mann. Und 96 haben wir dann geheiratet. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Als wir in der Kirche waren, ich wusste vorm Altar, ich gebe hier ein Versprechen nicht nur einen Menschen, sondern einen großen Gott, der mit mir, mit uns heute in Bund eingeht. Für mich war das etwas Heiliges, etwas Kostbares, auch eine Herausforderung, einen Menschen zu versprechen, bis der Tod uns scheidet, zusammenzustehen. Nach der Hochzeit hatte ich das Gefühl, als ob sich der Himmel über uns aufgetan hat. Es war eine unglaublich schöne Zeit. Wir kauften ein Haus und bauten es aus und wir bekamen 4 Kinder. Es gab auch schwere Zeiten, aber wir haben die zusammen durchbuchstabiert, ganz einfach, weil unsere Beziehung tragfähig war. Das Miteinander, das erfüllte uns. Ich weiß noch, als ich die erste Schwangerschaft verlor, saßen wir nach der OP in der Klinik im Café zusammen und weinten über dieses verlorene Leben. Aber wir wussten, wir werden es im Himmel wiedersehen. Das waren Momente, wo ich immer wieder spürte, wie gut es ist und wie kostbar, ein Gegenüber zu haben, ein Mann, der zu mir steht. Und auch diese Herausforderung, dass ich zu ihm stehen konnte in dieser Zeit. Wir erlebten glückliche Familienfeste, Kindergeburtstage. Wir fuhren in Urlaub, wir bauten das Haus, wir planten den Garten. Wir bauten mit den Kindern Schneemänner, brachten uns ein in Organisationen, um unserem Glauben zu leben und Christus zu bezeugen. Nach 20 Jahren spürte ich, dass es plötzlich eine Veränderung gab im Herzen meines Mannes. Gott sagte zu mir, bete für deinen Mann. Und Gott sagte, Doreen, es wird eine Leidenszeit kommen. Es beunruhigte mich in meinem Herzen. Und dann kam der Tag, an dem ein Tsunami plötzlich in mein Leben reinbrach. Es war eine Nacht, in der mein Mann nach Hause kam und sagte, dass er ein Verhältnis zu einer anderen Frau hat. In diesem Moment brach alles in mir zusammen. Ich hatte das Gefühl, als ob ich in einen ganz tiefen Abgrund falle und falle und falle. In mir war plötzlich eine Ohnmacht da, die mich wie bewegungslos manchmal machte. Ich hatte plötzlich das Gefühl, als ob ich mich nicht mehr spüre. Und habe angefangen, mich in der Zeit zu verletzen, um einfach den Körper wieder zu spüren. Ich fühlte mich wertlos in der Zeit. Es fiel mir schwer, in den Spiegel zu sehen. Ich fühlte mich weggeworfen und so verloren wie in eine Fremde gestellt, weil der Mensch, der am meisten von mir wusste, der mich kannte durch und durch, der hat sich abgewendet. Ich hatte das Gefühl, dass ich allein bin. Mein Mann war in dieser Zeit kaum noch zu Hause, er arbeitete Tag und Nacht. Und vermied natürlich Begegnungen mit mir und mit den Kindern. Und in ihm wuchs der Entschluss, dass er die Familie verlassen möchte. Ich hatte Angst vor diesem Tag und flehte zu Gott, dass er mir hilft, einfach irgendwie durch diese Zeit zu gehen. Und ich machte mir Sorgen um die Kinder. Die Kinder spürten in der Zeit, dass irgendetwas nicht stimmt und die sahen mich ganz oft weinen, aber sie trauten sich nicht, irgendeine Frage zu stellen. Es war am Samstag. Wir hatten die Stühle in der Küche zusammengestellt und mir kam der Gedanke, ich hole die Taufkerzen von den Kindern. Alle vier sind an einem Tag getauft worden. Wir wollten das ganz bewusst, dass dieser Tag immer etwas Besonderes in dem Leben der Kinder, dass sie auch später sich mal treffen können und es feiern. Ich stellte die Kerzen auf und zündete das Licht an und ich hatte so im Herzen, egal was sie jetzt hören und wie schwer es für sie wird, dass sie wissen, Christus ist trotzdem da. Er ist ein guter Hirte, der auch durch Täler mit uns geht. Mein Mann hat erzählt, was ihm passiert ist und dass er die Familie verlassen wird. Als die Worte ausgesprochen waren, saßen alle vier wie versteinert. Keiner hatte mehr eine Regung. Allen Vieren liefen die Tränen. Und ich habe manchmal nur von Minute zu Minute versucht zu leben und das zu überstehen und dachte, das ist wie ein Albtraum, der hier sich abspielt. Irgendwann wache ich auf. Die erste, die sich wieder bewegt hatte, war die Jüngste. Sie rannte auf meinen Schoß und hielt mich ganz fest am Hals. Wir beendeten das Gespräch sehr schnell, weil wir merkten, wie schwer das für alle ist. Wir entließen die Kinder. Jedes ging in seine Zimmer und ich versuchte irgendwie, die Kinder aufzuhalten oder zu fangen. Als ich in das Zimmer vom ersten Kind ging, lag er wie ein kleiner Säugling, der weinte und klammerte sich an sein Kuscheltier. Und ich fühlte mich so machtlos. Ich konnte nur zu Gott schreien, bitte hilf uns. Dann kam der Sonntag. Mein Mann hatte alle Sachen gepackt. Und am Montagmorgen verabschiedete er sich von den Kindern und von mir. Und dann fuhr er in sein neues Leben. Ich stand im Haus und wusste, ich bin jetzt erstmal allein. Für die Kinder, für das Haus, für die Arbeit. Und der mir gegenüber war, ist weg. Viele Menschen fragen, wo ist Gott in dieser Welt? Wenn Leid geschieht, wenn wir Schmerzen erleiden. Wenn ich zurückblicke auf diese Zeit heute, kann ich sagen, und ich weiß, ich habe es erlebt, Gott ist im Leid und Gott ist mit uns im Schmerz. Ein halbes Jahr später, als mein Mann gegangen ist, erfüllte sich ein Lebenstraum von mir. Ich konnte nach Israel fahren. Und ich war voller Erwartung. Ich habe mir das als junge Frau schon gewünscht, dorthin zu fahren, zu sehen, wo Jesus gelebt hat als Mensch. Ich war im Garten Gethsemane und ging in die Kirche. Und ich sah nur ein Bild, wie Jesus im Garten Gethsemane sitzt, allein und betet. Und in diesem Anblick brach dieser ganze Schmerz aus mir heraus, dieses Gefühl, verlassen zu sein, zurückgelassen in der Dunkelheit. Und ich merkte, wie Jesus sagt, Doreen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, was du spürst und ich kenne deinen Schmerz. Ich habe es selber erlebt und ich bin dir nah. Und ich merkte, wie mir das ein Trost war, dass Jesus genau weiß, was ich gefühlt habe in diesen Stunden, in diesen Minuten. Und ich merkte, wie Frieden in mein Leben einzog. Jesus ist für mich ein Gott, der seinen Himmel verlassen hat. Diesen Himmel, wo er Herrlichkeit hatte, Schönheit, Geborgenheit und wählte diesen Schmerz und dieses Leid, um mir nahe zu sein, um mich zu trösten. Ich weiß, dass Jesus in mir eine Heilung begonnen hat, die Neues hervorgebracht hat und noch dabei ist. Ich habe dieses Bibelwort in meinem Herzen, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, nicht des Leides und nicht des Todes, sondern dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Das ist für mich wie so ein Hirtenstab geworden. Jesus ist für mich dieser gute Hirte, der 99 zurücklässt, um dieses eine Verlorene sucht. Und es steht geschrieben, er sucht es so lange, bis er es gefunden hat. Und das habe ich oft gespürt. Gott ist da. Er sieht mich. Er weiß, was ich brauche. Wenn ich heute zurückschaue, kann ich sagen, es ist für mich etwas ganz Wichtiges geworden, dass nicht die Umstände mein Leben bestimmen, sondern das Vertrauen zu Gott. Und ich habe das ganz neu gelernt durch diese Tiefen, die ich in den letzten Jahren gegangen bin.
Ich finde es so berührend, weil es die Geschichte von Josef in der heutigen Zeit unterstreicht. Wollte Gott, dass der Doreen ihren Mann sie verlässt? Wahrscheinlich nein. Hat er es zugelassen? Ja. Und sie hat es durchgearbeitet, durchbuchstabiert. Und so wünsche ich mir für dich, für uns heute, dass wenn wir drin sitzen in der Patsche und unsere Freunde drin sitzen, dass wir da mit durchgehen und dass wir an Gott festhalten und sagen, ja, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre, auch dann, wenn es gerade nicht erlebbar ist, dann halte ich doch an ihm fest. Ich ermutige dich, die Frage, die 1. Mose, die Josef-Geschichte aufwerfe, in deinem Leben wirklich zuzulassen. Und dass du, ich ermutige dich, das wirklich zu besprechen, mit Gott, beten zu reflektieren und mit anderen Menschen. Wenn es jetzt nicht persönlich geht, dann ruf jemand an. Ruf jemand an, wo du Vertrauen hast. Telefonier mit denen und genau, buchstabier das durch. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Ich möchte beten als Ende der Predigt und ihr dürft gern aufstehen, seid ihr so gewohnt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine durch die Täler gehen müssen. Ich danke dir, dass du mit dabei bist. Danke Gott, wenn du nicht spürbar präsent bist, dürfen wir wissen, dass du trotzdem da bist. Du bist nicht fern, du kennst und siehst jeden von uns, jeden Einzelnen. Und es ist so gut und so wichtig zu wissen, wir müssen nicht alleine durch die Täler gehen. Du hast Josefs Charakter verändert und Josef hat sagen können, du hast Gutes getan und ich wünsche mir für unsere Situationen, da wo wir konkret drinstecken, dass wir sagen können, ja, du hast Gutes daraus entstehen lassen. Wir möchten das sehen. Wir möchten sehen, wie du das, ja, wie du wirkst, sichtbar und unsichtbar. Schenk uns Vertrauen, dir zu vertrauen in einer Situation, wo wir dich nicht sehen. Darum bete ich. Amen.